Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Ja, hallo liebe Zuhörer, willkommen bei der 12. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich habe heute einen ganz besonders spannenden und prominenten Interviewgast. Er ist Jahrgang 74, kommt aus Dinslaken und ist internationaler Meister mit einer Elo-Zahl von aktuell 2435. Seit 2011 veröffentlicht er regelmäßig Schachvideos auf YouTube und er hat dort aktuell ca. 32.600 Abonnenten. Er ist dort unter dem Namen Chess Explained zu internationaler Bekanntheit gelangt. Er hat darüber hinaus auch mehrere renommierte Bücher, Videos und Kurse zu verschiedenen Eröffnungen verfasst und hat auch das offizielle Schachbuch des Jahres 2018 geschrieben. Außerdem ist er Schachtrainer und Live-Schachkommentator. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster IM Christoph Silecki.
Ja, danke für die Einladung. Bin froh, dann ich bin nicht unter den ersten 10. Ich wusste gar nicht, dass es schon 12 Folgen gibt, ja. Ich dachte, du bist ganz, ganz frisch unterwegs. Ich bin einer der allerersten, aber das ist doch schon gut. 12 Folgen passt doch schon.
Genau, es sind nicht alles Interviewfolgen, es sind auch teilweise einfach Schachnews oder Schachtipps, aber ich glaube, der 5. oder 6. Interviewgast bist du, wobei er ist der 2. Promi sozusagen. Aber erstmal auf jeden Fall vielen Dank, dass du da bereit bist, mir zur Verfügung zu stehen. Ich find's auch total cool, jetzt so mit dir zu sprechen, weil normalerweise kenne ich nur Videos von dir und jetzt so persönlich mit dir sich zu unterhalten, das ist schon toll. Also vielen Dank, dass ein so viel gefragter Mann bereit ist, hier bei dem Podcast mitzumachen.
Ja, gerne. Ich mag das Format ja, ne? Also wir haben ja schon mal vorher kurz gesprochen, dass ich selber Podcast-Hörer bin, ne? Und also in verschiedenen Bereichen, nicht nur Schach. Und ich finde, es ist ein gutes Format, auch ein Zukunfts- ja, oder ein Format der Zukunft, ne, weil Leute werden auch immer mobiler, die wollen immer Dinge kombinieren, ne, wenn man unterwegs ist, kann man gleichzeitig noch Schach hören oder wenn man zum Beispiel auch, weiß ich nicht, beim Fitnesstraining oder ähnliche Sachen, ne, und dann ist halt eine schöne Sache, wenn man auch da ein bisschen Schach machen kann, ne.
Ja, das denke ich auch. Also so lässt sich die Zeit auch beim Autofahren zum Beispiel oder so sehr gut füllen. Christoph, ich wollte gerne mal auf dein eigenes Schach eingehen, bevor wir auf deine YouTube-Videos und deine Bücher zu sprechen kommen. Du hast einige Jahre in der Bundesliga gespielt und jetzt spielst du für deinen Heimatverein, ist es glaube ich, SV Dinslaken in der NRW-Oberliga, hast dem da auch zu mehreren Aufstiegen verholfen. Jetzt steht ihr aktuell, wenn ich es richtig recherchiert habe, auf dem Abstiegsplatz. Was hat dich denn bewogen, zu diesem Verein zurückzukehren und wie ist die weitere Perspektive für die Rückrunde?
Ja, ich habe ungefähr 10 Jahre, nee, genau 10 Jahre für Mülheim gespielt, Mülheim Nord, die sind heute ja immer noch Bundesliga. Und ich bin damals einfach aus dem Bundesliga-Kader rausgefallen sozusagen, weil die Ambitionen wurden dann immer höher. Ne? Man wollte, ich denke, irgendwie auch mal versuchen, um die Meisterschaft zu spielen. Das war, glaube ich, ein bisschen optimistisch, aber wenn man das will, dann kann natürlich so ein Feldwald- und Wiesen-EM nicht mehr helfen. Ne? Und dann bin ich dann bei Mülheim in die zweite Mannschaft noch zurückgegangen für 2-3 Jahre. Und dann kam irgendwann der Kontakt wieder zustande mit meinem Heimatverein in Dinslaken. Und die sagten dann, sie würden gerne halt versuchen, den Verein mal zu beleben und so weiter. Damals in der 7. Spielklasse. Ne? Und ich habe dann gesagt, okay, komm, das probieren wir mal. Mal gucken, was hier passiert. Das war also ein interessantes Projekt, weil man da halt wieder sozusagen von unten angreifen konnte. Ne? In Mülheim war man da so ein bisschen etabliert und es war so ein bisschen eingeschliffen. Und das war halt eine interessante Idee. Ne? Was kann man mit diesem kleinen Verein machen? Und wir sind dann ja tatsächlich über die Jahre bis in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Ne? Was ich auch nie für möglich gehalten habe, weil halt nach und nach immer mehr Spieler dazu kamen, dann kamen ein paar Jüngere dazu. Naja, und jetzt sind wir halt mittlerweile in der Oberliga, das ist eins unter der 2. Bundesliga. Und im Moment, ja, wir haben keinen guten Start gehabt. Allerdings ist diese Tabelle etwas verfälscht, weil eine Mannschaft ist praktisch schon nachdem schon ausgelost war und alles ist praktisch zurückgetreten, ne, und alle gewinnen gegen die kampflos. Und wir waren eine der bisher gegen die, also wir hatten schon das Freilos, also wir haben eigentlich bisher ein Spiel weniger, ne? Insofern, wenn man jetzt dieses Spiel gespielt und gewonnen hätte, wären wir irgendwo im Mittelfeld. Also ist noch nichts Dramatisches passiert, aber man muss natürlich in den nächsten 5 Runden doch mal ein paar Punkte holen, ne? Also ein Punkt aus 3 Matches ist ein bisschen wenig, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir da noch aufholen können, ne? Also ich weiß noch, wir sind in einem Jahr mal aufgestiegen, da sind wir auch mit sogar, glaube ich, mit 1-5 gestartet und stiegen noch auf, also wenn wir den Rest gewonnen haben, ja. Also, oder ich glaube 3-5. Ich glaube 1-5 ist Quatsch, aber 3-5. Wir sind also mit einem negativen Punktekonto in die Winterpause gegangen, gewannen dann den Rest und stiegen noch auf, ja. Das wird sicherlich nicht mehr klappen, aber ich bin noch zuversichtlich, nicht abzusteigen.
Okay, ja, da drücke ich dir die Daumen. Du bist da wahrscheinlich auch mehr als nur ein normaler Spieler, ne? Sondern ich habe gehört, du hältst da auch Vorlesungen oder Präsentationen oder machst so ein bisschen Unterricht, stimmt das?
Ja, wir machen, es gibt ein monatliches Vereinstraining, nahezu monatlich. Ja, wir machen es nicht unbedingt immer im Hochsommer oder jetzt so im Weihnachten rum. Also wir machen so, sagen wir mal, 10 bis 12 Mal im Jahr, ne? Gibt es eine Trainingssession. Und das ist eigentlich immer ganz nett. Das sind also nicht nur jetzt für Vereinsmitglieder, also wer irgendwo sich in der Nähe von Dienstlaken aufhält, ja, es hat ja ein weites Einzugsgebiet, Ruhrgebiet, Niederrhein. Ne, da gibt es also praktisch den ersten Donnerstag im Monat, ist eigentlich der Standardtermin, gibt es immer ein Training. Ne, das mache normalerweise ich, manchmal auch noch ein Kollege aus der Mannschaft, weil ich bin öfter auch mal nicht da, ne? Also meistens mache ich selber. Und das ist eine nette Sache. Das ist sogar für Jugendliche des Schachbezirkes Wesel frei. Also wer da irgendwie noch Jugendlicher ist und irgendwie in der Nähe ist, der kann sogar umsonst kommen.
Okay, das hört sich nach einem tollen Angebot an. Du selbst hast ja Schach im relativ späten Alter von 13 erst so richtig begonnen. Hast du dich manchmal gefragt, wie es verlaufen wäre, wenn du ja schon früher mit 6 oder 7 angefangen hättest, richtig zu trainieren? Wärst du dann vielleicht sogar Großmeister geworden oder ist alles gut so, wie es gekommen ist? War das gar nicht deine Ambition?
Ja, man, das ist ja immer so eine hätte, wenn oder aber, ne, das weiß man ja immer nicht, wie das dann gewesen wäre. Aber also ich habe zumindest nach dem späten Start, glaube ich, also so viel Zeit investiert in das Spiel, dass ich nicht glaube, dass so viel mehr gegangen wäre. Ja, also ich glaube prinzipiell so 50 bis 100 Punkte, ne, sowas hat fast jeder irgendwie noch drin, ich vielleicht auch irgendwie, aber es wäre nicht was grundlegend anderes bei rausgekommen, weil mein Schach war immer schon arbeitsgetrieben und nicht unbedingt talentgetrieben, ne? Also ich habe immer unfassbar viel gemacht. Wenn ich dann sehe, den Aufwand, den andere getrieben haben für eine ähnliche Spielstärke, der ist fast bei jedem niedriger. Also ich glaube, wie Kaspar auch mal gesagt hat, also Arbeitswille ist auch ein Talent, ne? Insofern kann man das vielleicht auch so sehen, aber ich glaube nicht, dass es wesentlich anders gewesen wäre, wenn ich dann da früher angefangen hätte. Ich habe also auch, bevor ich 13 war, auch schon Schach gekonnt, ne? Also die Regeln konnte ich schon früher, aber nie ernsthaft gespielt, ne? Und erst dann, als in der Schule dann mein Angebot war, ne? Das ist, glaube ich, bei vielen so gewesen. Ne? Dann gab es mal in der Schule jemanden, der da so einen Kurs angeboten hat. Und dann wird das so ein bisschen sportlicher, ne? Wenn man dann gegen andere mal antritt und sich vergleichen kann und so. Und dann wurde es eine ernstere Sache, ne? Aber halt erst wirklich relativ spät. Ich muss sagen, wenn ich heute, ich mache ja jedes Jahr, jetzt schon einige Jahre, immer Arbeit bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft, früher als Trainer, jetzt heute als Kommentator. Ich habe also immer so ein bisschen ein Neidgefühl, ne? Wenn ich sehe, dass da die 8-, 9-Jährigen, ne, da schon spielen können, ne? Und dass das heute so tolle Veranstaltungen sind, ne? Weil ich habe das durch den späten Start, muss ich sagen, was ich also schon ein bisschen, wo ich mir denke, das ist schade. Ich hatte nie die Gelegenheit, irgendwelche höheren Meisterschaften mitzuspielen, weil ich also so spät erst ganz gut geworden bin, dass ich also nie gut genug war, zur deutschen Meisterschaft zu kommen, zum Beispiel. Ne? Das hat also nie geklappt damals. Und heute haben die Leute, haben die einfach viel mehr, man hätte viel mehr Chancen gehabt, vielleicht mal, wenn man jetzt mit 8 oder 9 angefangen hätte, dann hat man praktisch 10, 12 Chancen, ne, mal hinzukommen. Und ich hatte praktisch nur 3 oder 4, ne, und bin immer einmal ein, zweimal knapp gescheitert, aber meistens sogar deutlich gescheitert, weil die Altersgenossen da, die waren einfach ein bisschen besser noch, ne? Also, und das ist so das Eins, wo ich denke, tolle Sachen heute, ne, das hast du damals nicht mitgemacht, sozusagen, ne?
Ja, aber du hast ja trotzdem eine enorme Spielstärke noch erreicht. Also von daher ist es Eine tolle Geschichte, wie du da diesen Rückstand sozusagen gegen Gleichaltrigen wettgemacht hast. Und gerade diese Arbeitshaltung, die imponiert mir ja auch, weil nicht jeder kann mit Talent gesegnet sein, sondern ich zum Beispiel muss mir das auch alles erarbeiten hart. Insofern, ja, finde ich das eine tolle Geschichte von dir. Ich würde gern mal, ich sehe im Hintergrund, wir telefonieren hier gerade per Skype und ich sehe im Hintergrund einen Buchtitel von dir, Keep It Simple. Ich würde gern mal auf deine Karriere als Buchautor eingehen. Dein erstes bekanntes Buch ist ja, wenn ich richtig recherchiert habe, das Buch über Nimzo und Bogo Indisch.
Genau.
Kannst du mal den Hörern, die nicht auf Meisterniveau sind, sondern eher Freizeitspieler sind, an die richtet sich der Podcast ja eigentlich in erster Linie, kannst du denen erklären, was ist Nimzo Indisch, was ist Bogo Indisch? Das ist ja beides nach berühmten Schachspielern benannt. Und was ist der Clou an diesen Eröffnungen? Was ist die Idee dahinter?
Ja, also das Buch ist 2015 erschienen. Ich hatte damals, das war mein erstes Buch und das war so ein bisschen, was man heute so ein bisschen vielleicht auch als Jugendforschprojekt bezeichnet, ne? Also ich wollte unbedingt immer schon mal ein Buch machen und damals habe ich dann gedacht, okay, ich mache jetzt eins, ne? Aber ich bin jetzt nicht praktisch, ich habe nicht angefangen und gesagt, ich habe dieses Thema, darüber muss ich jetzt ein Buch machen. Es ging praktisch so rum, ich möchte ein Buch machen, was für ein Thema nehme ich denn, ne? Und dann habe ich mit ganz vielen so mit Freunden gesprochen und Mannschaftskollegen und so weiter. Und dann hat man so Ideen vor und zurück gemacht, ne? Und irgendwann sagte dann ein Kollege, mach doch mal irgendwas, mach doch mal was gegen D4, ne? Und mach mal irgendwas mit Nimzu Indisch. Das ist so eine gute Eröffnung, ne? Und dann bin ich am Ende drauf gekommen, ich mache das, habe das dem Verlag vorgeschlagen und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt. Also, das ist ein Buch, wo praktisch zwei Eröffnungen behandelt werden. Und zwar geht es da um eine Verteidigung gegen erstens D4, also die Damenbauerneröffnung. Und Schwarz spielt also gegen erstens D4, in diesem Konzept immer Springer F6 zunächst und dann E6. Und danach kommt es darauf an, wie Weiß fortsetzt. Weil im dritten Zug hat Weiß dann verschiedene Möglichkeiten. Und entsprechend der weißen Wahl kommt es dann wieder zu dieser Öffnung Nimzo-Indisch oder zu der Öffnung Bogo-Indisch. Das sind beides Eröffnungen, die in den 1920er Jahren entstanden sind. Und zwar getrieben halt durch einerseits Nimzowitsch, ne, der ist heute noch sehr bekannt durch diese Eröffnung, Nimzu Indisch und auch durch seine Bücher. Und Bogoljubow, das ist eine Abkürzung, ne? Bogo Indisch kommt von Bogoljubow. Der ist eigentlich nicht besonders als Theoretiker bekannt, aber diese Eröffnung hat er wohl irgendwie ja, häufiger gespielt und daher ist der Name dann da stecken geblieben. Was halt interessant bei dem Buch war, war die Wahl praktisch von Varianten so zu gestalten, dass man fast immer die gleichen Bauernstrukturen bekommt als Schwarzer. Man hat fast immer die Bauern am Ende auf E5 und D6 stehen und dadurch hat man so ähnliche Muster, ne? Also das heißt, wenn man halt ein Muster da mal gelernt hat oder da Erfahrung gesammelt hat, kann man das recht häufig auch wirklich anwenden, ne? Das ist manchmal ein Problem bei Öffnungen, die sehr vielseitig sind. Das ist zwar interessant, weil es immer wieder anders ist, aber wenn man dann immer wieder neu was bekommt, ne, hat man nicht so diesen Lernwert. Wenn man jetzt aber 10-mal dieselbe Struktur hatte, irgendwann kann man es dann, ne? Und das war also die Idee bei dem Buch, ne, dass man so ähnliche Strukturen bekommt, ne? Für mich war das ein sehr wichtiges Projekt, weil es ja das erste Buch war und man hat vorher irgendwie gar keine Vorstellung, was man da macht, ne? Also, ja, wie viel Aufwand ist das eigentlich zum Beispiel, ne? Also da, ich kann nur jedem raten, wer mal ein Buch schreiben möchte, ja, macht das mal, aber erwartet nicht, dass es irgendwie eine leichte Aufgabe ist. Es einfach ungeheuer viel Zeit braucht, ne? Gerade beim ersten Buch, ne? Kommt natürlich ganz drauf an, was man jetzt machen will, ne? Schach und ja, und Roman ist mit Sicherheit was anderes, ne? Aber also irgendein Fachbuch, wo ich jetzt Schach drunter sortieren würde, ist echt aufwendig.
Ja, wie gehst du denn da genau vor, wenn du so ein Buch schreibst? Also schließt du dich da 3 Monate in den Keller ein und wälzt Klassikerbücher oder befragst den Schachcomputer nach den besten Varianten? Also wie wird denn aus der Idee konkret das Buch? Wie findest du die Züge, die du da beschreiben willst?
Ja, also der erste Schritt ist erstmal die Themenauswahl natürlich, ne? Man sich überlegt, was für eine Öffnung wäre jetzt zum Beispiel interessant? Ich habe bisher ja nur Öffnungsbücher geschrieben. Das wird auch nicht unbedingt so bleiben. Es gibt auch andere Ideen noch. Auch gerade was online betrifft, gibt es noch andere Ideen. Aber bei Öffnungsbüchern hat es bei allen, die ich geschrieben habe, also ich habe ja 3 Printbücher gemacht, der Ansatz war jeweils immer, oder der Ursprung war jeweils ein anderer. Bei dem Nimm zur Bogo Indisch Buch, da war es wirklich so, da war erstmal die Idee, ich will ein Buch machen, ich brauche ein Thema. Ne? Und das kam dann so aus Brainstorming, ne? Wie gesagt, mit Vereinskollegen. Ich habe so gefragt, was interessiert euch? Ne? Und dann kam dieser Vorschlag und ich fand den gut, weil man halt, wie gesagt, so ähnliche Strukturen bekommen kann und da wurde das halt geschrieben. Und dann gab es als nächstes Buch, das neuere hier, Keep It Simple E4, das ist entstanden aus einer ganz einfachen Situation raus. Ich habe mehrere Jahre die Spieler von Nordrhein-Westfalen bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft betreut. Und da hat man immer die Situation, dass man Partievorbereitung macht. Ne? Man guckt sich also an, was spielen die Gegner. Ne? Und ich hatte oft das Problem, ich brauchte einfache Lösungen für die Frage, ne? Du spielst morgen eine Schachpartie, ne? Was sollst du spielen? Und oft ist die Antwort immer, auf das, was der spielt, kann ich nichts. Ne? Keine Ahnung, was soll ich machen? Ne? Und dann habe ich überlegt, ich muss denen irgendwas erzählen. Ja? Und viele spielen E4, also die Mehrzahl der Jugendlichen spielt E4. Und ich saß dann da immer und denke mir, was empfehle ich dem denn jetzt auf Skandinavisch oder so? Ne? Weil ich bin eigentlich kein gelernter E4-Spieler. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn, wenn ich ein Buch mache, ein einziges, wohlgemerkt, nicht irgendwie 5 Bände oder es gibt ja mittlerweile so Mammutwerke. Ne? Also, ne? Und ich wollte ein Buch haben, was ich mitnehmen kann, was ich denen auch geben kann, den Jugendlichen zum Beispiel hier, guckt in das Buch, ne, was da drin steht gegen, zum Beispiel Skandinavisch, und dann kannst du morgen eine Partie spielen. Das war so die Idee dabei. Ja, dann als die Idee hatte ich irgendwann, wann war denn das? Mitte 2017, und dann habe ich halt direkt angefangen, also nach der deutschen Jugendmeisterschaft 2017 habe ich angefangen, das zu schreiben.
Und es gibt jetzt Keep It Simple erstens D4 und Keep It Simple erstens E4.
Genau.
Und eins davon ist dieses Schachbuch des Jahres 2018 geworden, ne, was ich am Anfang erwähnt hatte.
Ja, genau, das E4, das hat, es gibt ja so ein Schachforum, Chess Publishing Forum, und da hat das diese Abstimmung gewonnen. Ja, genau, das hat mich natürlich auch gefreut, ne, dass das Buch auch gut angekommen ist. Also ich weiß ja auch, dass die so das Feedback an den Verlag gut war und auch sich gut verkauft hat. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden. Das Konzept hat, denke ich, auch so gut funktioniert. Also dass für viele das auch eine Hilfe war. Was auch mir viele gesagt haben, das fand ich auch ganz, ganz positiv, dass die eigentlich gar keine ursprünglichen E4-Spieler waren, aber mein Interesse hatten, das irgendwie auch zu spielen. Ne? Also, und ich habe halt vielfach Varianten ausgesucht, wo die Eintrittshürde nicht so hoch ist. Also es gibt immer mal so die Frage, ne, wie viel muss ich denn lernen, bis ich das mal spielen kann? Ne? Und es gibt da Öffnungsansätze, die wirklich so komplex sind, dass ich sage, da musst du erst mal einen Monat wegschließen und lernen, ne, bis du das überhaupt mal guten Gewissens hinstellen kannst. Und ich habe halt versucht, Varianten auszusuchen, wo man vielleicht wirklich so, man guckt sich das mal eine Stunde oder zwei an, dann kann man es schon mal spielen, ne? Weil das Risiko dann vielleicht auch nicht so hoch ist, ne, bei den Varianten. Und viele sagen dann, ne, durch das Buch habe ich mal, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gelernter E4-Spieler bin, jetzt die Gelegenheit, das mal gelegentlich zu spielen. Das ist bei mir selber auch so. Ich habe früher nie E4 gezogen und nachdem ich das Buch jetzt gemacht habe, spiele ich das gelegentlich. Ich gucke mir halt immer aus, was der Gegner so macht, ne? Und wenn ich halt vorher sehe, okay, der spielt eine Variante gegen E4, die mir persönlich gut gefällt aus weißer Sicht, dann kann ich jetzt auch E4 spielen. Das konnte ich vorher nicht, ne? Das ist also ganz nett. Und ja, das D4-Buch, ne, das ist praktisch das typische, ne, Hollywood-Superhelden-Phänomen, ne? Wenn eins Sache funktioniert, dann macht man eine Fortsetzung.
Wobei die Fortsetzungen ja manchmal nicht so gut sind wie die Originale.
das muss ich sagen, das war jetzt keine so gute Analogie, ne? Wo ist denn die Fortsetzung besser, ne? Naja, Terminator vielleicht. Terminator 2 fand ich mal besser als den ersten. Aber du hast schon recht, ja, das stimmt. Nein, aber es ist einfach so, das Konzept hat wirklich gut funktioniert und ich bin eigentlich eher gelernter D4-Spieler, ne? D4, Springer F3, C4, ich habe da immer gewechselt und ich hatte, es ist einfach so, du schreibst so ein Buch, ne, mit dem E4 und kriegst dann in der Woche danach direkt ein Dutzend Nachrichten, machst du jetzt auch D4? Bitte, ja, so, und dann denkt man sich, okay, ne, und ich hatte auch direkt Ideen, was ich machen kann, ne, und dann geht's los. Gut, und da ist die Frage, wie schreibt man das eigentlich dann? Ich denke, dass das wahrscheinlich, jeder Autor hat sein eigenes Schema. Bei mir ist das so, ich mache Einerseits entscheide ich mich natürlich immer fürs Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie dieses D4, ne? Oder E4, ist dieselbe Story. Ich mache erstmal so ein Grobkonzept. Also man schreibt komplett in ChessBase. Also man macht eine ChessBase-Datei im Prinzip fertig und daraus wird hinterher das Buch gebaut. Und was ich mache, ist, ich mache einmal ein Gesamtkonzept, also wo ich praktisch zu allen möglichen Antworten, die ich denke, die ich behandeln muss, wo ich erstmal grob in so eine Datei reinschreibe, was ich denke, was ich da spielen will. Ne? Und dann prüfe ich diese alle durch. Also mit dem, ne, ich gucke mir Referenzen an, was für Partien gab es schon, was sagt der Computer dazu. Ja, also ich gucke dann erstmal, kann ich eine bestimmte Variante so und so überhaupt empfehlen? Ist die in einem guten theoretischen Zustand? Ne? Und wenn ich das habe, also wenn ich so ein grobes Konzept habe, dann fange ich an, praktisch die einzelnen Varianten noch ein bisschen auszubauen, dass da mehr Züge reinkommen. Ich schreibe aber noch keinen Text. Also ich habe nur Züge.
Ah, okay, also so ein Variantenbaum, den du da quasi auf ChessBase in so einer Datenbank erstellst.
Genau, man macht so einen Baum. Manchmal breche ich auch an bestimmten Stellen ab, wo ich sage, okay, hier muss ich noch ein bisschen tiefer gehen, wenn ich es wirklich schreibe, aber ich weiß, dass ich das so empfehlen kann, ne? Weil eine der größten Probleme bei der Erstellung von einem Öffnungsbuch sind Zukunftsstellungen. Du musst halt immer gucken, dass du was empfiehlst, was in sich stimmig ist, ne? Dass also nicht irgendwo, man macht eine Empfehlung gegen, das ist besonders ein Problem, wenn es um D4 geht oder um Springer F3 oder C4, wenn es nicht E4 ist. Da gibt es so viele komische Zugfolgen, ne, dass du mal gucken musst, dass du nicht was empfiehlst, wo du plötzlich ausgetrickst werden kannst, ne? Wo du plötzlich irgendwo landest, was du gar nicht im Buch drin hast, sozusagen.
Ja.
Und ich mache erstmal so ein Grobgerüst, wo ich sage, okay, das ist in sich stimmig, ja. Und irgendwann gibt es dann den Tag X, wo ich sage, so, jetzt kommt der Text, ne? Und dann fange ich an, Text zu schreiben. Ich habe aber bisher bei den letzten Sachen, die ich veröffentlicht habe, und es gibt nicht nur die Printbücher, sondern auch noch die Online-Produkte auf Chessable. Alle die Bücher, die ich jetzt gemacht habe, gibt es ja auch auf Chessable, sind eigentlich ursprünglich Chessable-Repertoires und sind dann zum Printbuch umgebaut, ne, sozusagen. Bei denen bin ich jetzt immer so vorgegangen in den letzten ja, anderthalb Jahren, dass ich für den Endspurt sozusagen, ja, da habe ich immer praktisch mir eine Zeitspanne von 2 bis 3 Wochen genommen, wo ich mich in der Tat, wie du eben gesagt hast, wegschließe und nichts anderes mache. Also das habe ich so gemacht, ne? Also für das D4-Buch war ich zum Beispiel 2 Wochen an der Nordsee und habe wirklich jeden Tag 10 bis 12 Stunden geschrieben.
Wow, okay.
Ja, aber dann mache ich auch sonst nichts anderes, ne? Also da wird nur, ne, so irgendwie schlafen, essen, schreiben, ja, irgendwie was anderes gibt's da nicht, ne? Aber das funktioniert dann auch sehr gut, weil man überhaupt keine Störung hat, also gar keine Störung, ne? Und das habe ich jetzt zum Beispiel, ich hatte auch noch eine Veröffentlichung, das war eigentlich ein super spannendes Projekt, was jetzt im November rauskam auf Chessable, mein sizilianisches Repertoire für Spaß, ne? Fight Like Magnus, das habe ich zum Beispiel, da war ich 3 Wochen in Slowenien, wo ich in meinen Urlaub fahre, da war ich diesmal zum Arbeitsurlaub, also da habe ich dann 3 Wochen mich da weggeschlossen und geschrieben. Ne? Da schafft man schon eine Menge. Also das ist auch ein interessantes Thema vielleicht für Leute, die nicht unbedingt ein Buch schreiben wollen, sondern die irgendwie konzentriert an irgendwas arbeiten müssen. Ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, wenn es eine wichtige Sache ist und man sich das zeitlich erlauben kann, darüber nachzudenken, sich aus dem Alltag auszuklinken, weil man einfach so viele Störungen hat. Ne? Wenn es nur Anrufe sind oder man muss sich um irgendwas kümmern, wenn es irgendwie geht, ne, sollte man sich aus dem Alltag rausziehen und dann voll darauf fokussieren. Die Arbeitsergebnisse sind um Klassen besser als die, die man erzielen kann, wenn man zu Hause ist.
Das ist ja auch ein guter Tipp für studentische Hausarbeiten oder sowas, ne, den man da anwenden kann.
Wenn man wirklich es hinkriegt, dann muss zeitlich passen und vielleicht hat man ja auch Gelegenheiten da irgendwo, wenn man da Freunde hat, Bekannte, wo man irgendwo einfach nur sich rausziehen kann, ne? Irgendwo vielleicht noch ein Zimmer, ne? Wo man da hinfahren. Also ich persönlich fahre auch dann immer dahin, wo es ruhig ist, also nicht in Städte, ne? So, sondern irgendwo, wo man eher so auf dem Land ist oder so. Das hat bisher bei mir zumindest sehr gut funktioniert, ne?
Ja, cool. Du bist ja jetzt durch die Bücher quasi ein Eröffnungsspezialist auch geworden. Mir fällt da, wenn ich an deutsche Eröffnungsspezialisten denke, noch Jan Gustafsson von Chess24 ein. Der ist ja auch im Team von Magnus Carlsen als Sekundant. Und du hast ja auch gerade erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast mit Bezug auf Magnus Carlsen. Wäre so eine Sekundantätigkeit auch was für dich? Hast du da Hoffnung, dass dich irgendwann Fabiano Caruana anschreibt und fragt, willst du mal mein Sekundant werden gegen Magnus Carlsen oder hast du sowas gar nicht im Hinterkopf?
Ich glaube, dass das nicht passiert, ja. Ich glaube, also was ich dann so schreibe, ist doch eher so, wie soll man das sagen? Das ist so die, wenn man jetzt das so vergleicht, ist das in der Wissenschaft, wäre das so, wie sagt man da, Populärwissenschaft oder so, ja, also eher so für die Masse gedacht, ne? Die sind da noch auf einem anderen Niveau unterwegs. Also ich glaube schon, ich könnte auch die ein oder andere gute Idee beisteuern, ja, das ist sicherlich möglich, ne, wenn man da ein bisschen weiß, wie man mit den Computern umgeht und so, weil es ist ja nicht viel anders. Also wenn man heute guckt, was ist die Sekundantentätigkeit, das ist im Prinzip, ist man da Maschinenoperator. Ne? Man muss wissen, wie man mit den Engines arbeitet und da vernünftig Ideen rausfiltern. Also das ist, also bei so einem WM-Kampf oder so, glaube ich, könnte ich nicht helfen. Was ich machen könnte und was ich auch sofort machen würde, wäre zum Beispiel Eröffnungsvorbereitung für so eine Olympiade oder sowas, ne?
Ja.
Also für solche Veranstaltungen, weil es ist nichts anderes als das, was ich zum Beispiel für die deutsche Jugendmeisterschaft auch schon ein paar Jahre gemacht habe, wo man praktisch auf den nächsten Tag für einen Gegner eine Vorbereitung braucht, ne? Sowas könnte ich sicherlich gut machen, aber bin ich noch nie gefragt worden. Also das würde ich aber sofort machen, wenn man mich da fragen würde, ne?
Also falls ein Vertreter des Deutschen Schachbundes zuhört, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, Christoph Silecki darauf anzusprechen. Er wäre bereit.
Super. Ich glaube, also ich würde lieber sowas machen wie Jamaika oder so. Aber
okay, ja.
So, die nicht so unbedingt den riesen Druck haben, ja. Das ist, glaube ich, netter. Außerdem der DSB hat schon gute Leute, das muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass es da an der Vorbereitungsqualität mangelt, ja.
Dann möchte ich gerne mal auf deinen Alias eingehen als Chess Explained. Das ist ja dein Name auf YouTube. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, der Kanal war eigentlich gar nicht so geplant, sondern das war mehr so ein Freundschaftsdienst für einen Bekannten und dann ist es so langsam gewachsen. Wie waren denn genau die Anfänge? Kannst du nochmal die Geschichte erzählen, wie das war und wie das dann anfing, groß zu werden? Du hast jetzt mittlerweile 32.000 Abonnenten, über 6.000 Videos, aber das muss ja auch alles mal irgendwie entstanden sein. Wie war das zu Beginn?
Ja, das wie so viele Sachen ist das immer so Zufälligkeiten im Prinzip, ne? Das ist entstanden, ich kann das noch wirklich genau nachvollziehen. Ich weiß sogar noch, wo mich mein Freund darauf angesprochen hat, ne? Nämlich in Düsseldorf in der Mittagspause auf der Arbeit. Das war ein Arbeitskollege und heute sogar Mannschaftskollege von mir, der mich damals in der Mittagspause gefragt hat. Wir waren öfters dann Mittagessen und Kaffee trinken und so, und dann fragt er mich, sag mal, kannst du mir nicht irgendwie mal erklären, wie dein Entscheidungsfindungsprozess ist bei einer Schachpartie, ne? Und dann kam der auf die Idee, spiel doch einfach mal eine Online-Partie, ja, und nimm das doch auf.
Das ist das, was man heute als Geschwätzblitz bezeichnet, ne?
Genau, genau, ne? Also wir haben öfters so Ideen da mal verglichen, dann kam er mit der Idee, okay, kein Problem. Dann habe ich das halt aufgenommen, ne? Also ganz, ne, mit so einem ganz simplen, ne, 5-Euro-Mikrofon, ne, irgendwie, und war auch noch auf Deutsch. Und das ist dann, ja, ich habe das eigentlich nur für ihn gemacht, ne? Also so 10 Partien oder so, ich weiß nicht, wie viele das waren. Und er hat sich das dann angeguckt, und das Faszinierende war halt, dass anfangs hatte dieses Video dann 3 Zuschauer oder so, ne? Oder 2, möglicherweise ich und er, ne? Irgendwie. Und irgendwann waren es aber dann plötzlich 20 und 30 und 50, und dann kamen auch Kommentare dazu, ne? Und dann wurde es natürlich spannend, ne? Weil Leute dann offensichtlich zugucken, ne? Und das ist was, ich weiß nicht, du hast jetzt auch schon ein paar Folgen wirklich veröffentlicht, ne? Also, ne, oder sind die noch sind in der Konserve?
Nee, bei mir sind alle auf YouTube veröffentlicht. Da habe ich jetzt 15 Abonnenten und 500 Aufrufe etwa. Aber dann gibt es noch so ein paar spezifische Podcast-Kanäle, wo die Zugriffszahlen noch ein bisschen höher sind. Also Spotify, Apple Podcast und so weiter. Und insgesamt, ja, natürlich weit weg von deinen Zahlen. Aber YouTube ist auch ein Kanal. Aber ich bin natürlich auch an Tipps interessiert, wie man sowas größer macht.
Was ich meine, ist halt, es ist halt spannend, ne, wenn man merkt, dass jemand dran interessiert ist, ne?
Ja.
Und wenn es am Anfang auch nur ein paar Leute sind, ne, man kriegt ja auch dann Rückmeldungen, ne, die sagen, ah, spannend, ne, das hätte ich mir so gar nicht vorgestellt.
Ja, das motiviert natürlich unheimlich.
Das ist sehr motivierend, und dann macht man halt weiter, ne? Und ich habe dann relativ schnell, nach ein paar Wochen, habe ich dann auch mal ein englisches Video gemacht, und das war dann im Prinzip noch ein Quantensprung mit den Zuschauern, weil ich auch damals das wirklich unglaubliche, ich weiß nicht, manchmal gibt es so Zufälligkeiten, die sind komisch, meine erste englische Partie auf englischer Sprache war gegen Nakamura. Wirklich Zufall. Also ich sitze da, das glaubt man mir natürlich jetzt nicht, aber ich sitze da und nehme mir vor, ich mache jetzt das erste englische Video, ne, und drücke im damals am Internet Chess Club, ne, dann 5-Minuten-Partie, ne, klicke und kriege Nakamura, ne, das ist unglaublich, das war dann die erste Partie, habe ich ja direkt verloren natürlich, aber ist natürlich dann ein super Start, ne, weil du kriegst direkt so einen Promi-Gegner, ne.
Ja, und der nächste war Yasser Seirawan, habe ich gehört.
Dann hatte ich auch Yasser direkt dann noch, also es war total lustig, ne, manchmal, aber ich sage auch immer bei solchen Sachen, wenn man so eine Idee hat oder jemandem so eine Idee präsentiert, ausprobieren, schauen, was daraus wird. Man weiß nie, was daraus wird. Wenn ich damals nicht diesen Kanal gemacht hätte, ne, und da bin ich hier meinem Freund da immer noch dankbar für den Vorschlag, würde ich heute einen ganz anderen Job haben. Hundertprozentig, ganz, ganz, ganz sicher. Ja, was noch interessant ist, der Name mit dem Chess Explained, ne, weil ich habe ja jetzt irgendwie das Phänomen, dass das als der Name, ne, also Name und Marke irgendwie dann so läuft. Das war ja auch nie so gedacht, ne. Ich musste ja, wenn man da YouTube einen Kanal startet, muss man dem ja irgendeinen Namen geben.
Ja.
Ja, und ich habe dann da gesessen und gedacht, weil ich habe ja nicht irgendwie damit gerechnet, dass das irgendwer sich anhört, ne, oder anguckt, sondern, also beziehungsweise ich wusste, ne, mein Freund, da hört sich das an, ne, aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, oh, was ist jetzt ein guter Name, ne? Ich habe einfach gedacht, okay, was mache ich hier? Es ist Schach und ich erkläre es eben. Chess Explained. Mehr habe ich da nicht gemacht, ja. Und so ist es halt dann hängen geblieben, ne?
Und der Name ist jetzt bekannter als dein eigentlicher Name
Ja.
wahrscheinlich, ne?
Kann gut sein. Also es steht dann oft immer Chess Explained dran, ne? Wenn ich dann da zum Beispiel für Chess 24 noch was mache, dann steht dann immer dann dran. Ist ja okay, den Namen ist jetzt nichts einzuwenden, nur das ist wie so oft zufällig entstanden, ne? Und da steckt dann kein großes Konzept hinter, ne?
Ja. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Kennst du Antonio Radic?
Ja, kenne ich.
Ah, Mensch, jetzt dachte ich kann dich da überraschen. Das ist ja einer der größten YouTuber oder, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht sogar überhaupt der weltgrößte Schach-YouTuber. Der hat über 500.000 Abonnenten und macht auch ganz, ganz tolle Videos. Kennst du den persönlich? Gibt es da so was wie ein Netzwerk unter Schach-YouTubern?
Nee, nein, also das ist ja Agat Mator, ne? Wenn man jetzt den vielleicht, weil Antonio Radic kennt wahrscheinlich so, Agat Mator kennen viele, ne? Aber wer ist jetzt Radic, ne? Also, nee.
Also das ist ein wirklicher Name, genau, ja.
Ja, nein, ich kenn ihn aber gar nicht. Ich habe auch nur ein paar Videos von ihm gesehen, vielleicht 3, 4 oder so. Ist halt auch nicht so ganz, ich bin nicht die Zielgruppe, sage ich mal. Ne? Ich denke, er macht einen guten Job, um die Sachen so transparent zu erklären, ne? Vielleicht für Nicht-Profis so, ne? Das ist, denke ich, ganz gut und auch unterhaltsam, wie er es macht. Ne? Aber ich gucke selber nicht so wahnsinnig viele Videos, muss ich sagen. Ne? Also ich gucke mir eigentlich nur Videos an, so schon mal von so Peter Swidler oder so gucke ich mir an. Oder wenn Jan Gustafsson mal was macht, ne? Oder wenn jemand was macht, den ich gar nicht kenne. Ja, so Sachen gucke ich mir dann auch an. Aber so ein Netzwerk, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, zu viel gesagt. Ne? Also den einen oder anderen kenne ich ein bisschen oder habe ich mal getroffen, aber im Prinzip macht da jeder so sein Ding. Manchmal gibt es so schon mal so Matches gegeneinander oder so, ne? Das haben wir schon mal gelegentlich gemacht, aber so wirklich kennen, nee, das wär zu viel gesagt.
Okay, auf deinen allerneuesten Videos gibt's so tolle Illustrationen von dir. Wer macht die denn und wie bist du dazu gekommen?
Das ist hübsch, ne? Ja,
Ja.
das ist ein holländischer, wie soll ich sagen, Zeichner, Cartoonist oder so. Durch Zufall, wie immer, ne? Also ich habe ja, wie schon gesagt, bei Chessable viel veröffentlicht und dort mein Ansprechpartner, der kennt jemanden und das ist dieser Cartoonist, ne? Der hatte für eine Live-Übertragung, die ich mal gemacht habe vor einigen Wochen, mal so ein Bild gemacht und das fand ich klasse. Und dann habe ich ihn angeschrieben und dachte, ich hätte gern mal ein paar nette Bilder, ne, für meine Videos und so sind die dann entstanden, ne? Das ist wirklich ganz nett gemacht. Ein wichtiger Punkt ist halt bei so einem YouTube-Kanal und mein Kanal war in den letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahren, wo ich halt angefangen habe, wirklich viel zu schreiben, nicht so super mehr im Fokus. Ich habe zwar immer wieder Content produziert, aber ich habe mich zum Beispiel nicht drum gekümmert, den Kanal zu vermarkten. Ne? Da ist also beispielsweise hier der Kollege Radic, Agat Mator natürlich der absolute Kenner, ne? Weil der hat es ja geschafft, seinen Kanal aus dem Nichts in diese 500.000 zu katapultieren. Das kann man nur schaffen, indem man die YouTube-Algorithmen perfekt ausnutzt. Ne? Und das ist was, wo ich zum Beispiel überhaupt keinen Plan habe. Und muss ich sagen, auch nicht den Ehrgeiz habe, mich reinzuarbeiten. Ne? Das ist halt, nicht so mein Ding, ne? Und er hat das wohl offensichtlich super hingekriegt, weil ansonsten schafft man das auch nicht. Also man muss irgendwie da verstehen, wie kriegt man die Videos, ne, nach vorne, dass die gezeigt werden und so. Also beziehungsweise gezeigt werden, also dass die in Listen kommen, ne? Ja. Wenn nach Schach gesucht wird oder diese Empfehlungen, ne, die YouTube auch manchmal ausspricht, ne, wenn man in die Startseiten geht. Also das ist noch ein andere, da muss man noch andere Sachen können, außer jetzt ein bisschen Schach erklären, ne? Und
ja.
Da hat er sich wohl offensichtlich richtig reingefuchst, ne? Weil ja. Sonst schafft man diese Wachstumsraten auch gar nicht, ne?
Ja, da gehört dann doch manchmal mehr dazu, als man im Vordergrund eigentlich sieht, aber bei dir wahrscheinlich auch. Nochmal eine Frage zu diesem ganzen Computer- und Internetschach. Siehst du das als Gefahr für das klassische Vereinsschach? Du hast ja auch vorher gesagt, dass du eigentlich auch gerne so ein Vereinsspieler bist. Oder ist das eher so eine Chance für Vereine, neue Mitglieder über das Internetschach zu gewinnen? Also was können Vereine in der Beziehung tun, von diesem Internet-Hype zu profitieren? Schach ist ja mehr oder weniger auf dem Weg zum E-Sport, wenn man so möchte.
Das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Themengebiet. Also, was ich denke, ist Folgendes. Man hat sicherlich die Chance, als, ich sag mal, Offline-Verein, ne? neue Leute zu bekommen. Das haben wir auch zum Beispiel erlebt. Wir haben auch Neuzugänge im Verein, nur zwei, drei, die vom Online-Schach kommen. Die haben wirklich da angefangen und irgendwann dann so, ne, jetzt gucke ich mir mal an, wie das in echt so aussieht. Ne? Und die sind also neu dann im Verein angekommen. Wie kann man aber so Leute dann irgendwie ja auch halten und irgendwie begeistern? Ich glaube, das geht nur, wenn man wirklich als Verein Angebote macht, die auch darüber hinausgehen, einfach nur mal eine Partie zu spielen. Also der soziale Aspekt, der so ein Verein auch ausmacht. Ich denke, das ist wichtig, dass man da was anbieten kann, weil einfach nur mal eine Partie blitzen kann ich auch online.
Ja.
Ja, sondern man muss es ein bisschen nett machen, vielleicht auch zum Beispiel so ein Trainingsangebot, das kann auch was sein, das kriegst du online so auch nicht. Nicht mit der Interaktion, ne, wo man dann wirklich, ne, Mensch zu Mensch Fragen stellen kann, und das ist einfach auch ein bisschen, es ist halt wärmer und netter, wenn man es in Person macht, als wenn man da an der Kiste sitzt, ne? Also ich glaube, so ein Verein muss mehr Angebote machen, als einfach nur, wie das oft sonst so stumpf war, ne? Da sitzen dann 10 Nasen und die blitzen dann den ganzen Abend.
Ja.
Ne? Das ist ein Todesurteil.
Ja.
Das kannst du heute online machen und also, ne, bequemer gegen teilweise gegen die Gegner, die du auch haben willst, das muss man auch mal sehen, ja, wenn du jetzt in einem Schachverein bist und da sitzen dann jetzt zum Beispiel 6 Nasen und spielen an so einem Vereinsabend, wenn dann da einer ist, der hat eine DWZ von 1000 und da sind 5, die haben 2000, das ist eine komische Nummer, ne? Was macht der mit 1000 dann, ne? Lässt er sich dann 3 Stunden lang verkloppen, ne? Das ist Quatsch. Der geht dann online und spielt gegen Leute, gegen die er spielen kann. Ja, also das reine Spielangebot, ne, das ist für Vereine meines Erachtens zu wenig. Man muss irgendwie mehr anbieten, ne? Das ist natürlich was Arbeit bedeutet, ne? Und ich glaube, dass dadurch auch bei den Vereinen, da wird so ein Prozess einsetzen, weil online so eine große Konkurrenz ist. Die Vereine, die nichts anbieten, die werden durchs Online-Schach sterben.
Ja.
Weil das reine einfach nur da ein paar Partien zocken, das machst du online mittlerweile. Weil es auch einfach besser ist, muss man wirklich sagen. Wenn es einfach nur darum geht, man will Züge, ne, aufs Brett setzen und eine Schachpartie spielen, warum soll ich da irgendwo hinfahren? Ich muss in einem Verein, ne, da muss dann irgendwie so ein bisschen, das muss zwischenmenschlich nett sein, es muss ein Angebot geben, was du nicht online bekommen kannst. Ansonsten bist du als Verein, wirst du sterben.
Also ein Appell an alle Vereinsspieler da draußen, ne? Versucht in eurem Verein was zu etablieren, was nicht nur bedeutet, ihr spielt untereinander Blitz eine Partie nach der anderen, sondern analysiert die Partien oder macht ein paar Schachrätsel oder holt euch jemand in den Verein, der vielleicht mal einen Kurs gibt oder ähnliche Angebote, macht Feste, etwas, was es halt online nicht gibt.
Ja, ich glaube, das muss man einfach machen, weil man hat einfach, die Konkurrenz ist da groß, ne, durchs Online. Es wird auch immer besser, es gibt immer mehr Angebote und auch immer mehr Angebote, die ja zugeschnitten sind auf Zielgruppen. Ne? Wie gesagt, beim Spielen ist das schon so, es gibt auch immer mehr andere Dinge, die man machen kann, wir trainieren, irgendwelche Aufgaben. Ist aber was anderes, als ob du da sitzt und so eine Aufgabe löst, ne, zu Hause, als wenn du in einem Verein bist, wo dann da wirklich 5 Leute am Brett sind und dann wird diskutiert, ne, was ist denn mit dem, ne? Kann ich den spielen? Mhm. Ne, und dann werden auch Vorschläge gemacht und dann wird dir auch erklärt, warum dein Vorschlag vielleicht nicht so gut ist. Und das kann die Maschine noch nicht. Ja, und da haben Vereine Chancen, ne? Anderes Thema ist natürlich Jugendliche. Das ist noch eine ganz andere Sache, ne? Weil die musst du ja auch so ein bisschen betreuen, ne? Das kann eigentlich auch nur ein Verein. Das ist ja auch nichts für online, ne? Aber für dieses Thema so Quereinsteiger, ne, die dann mal eine Schach irgendwie vielleicht in den 30ern, ne, gelernt haben oder neu entdeckt haben online, ne, die kannst du den Vereinen nur binden, wenn du denen was anbietest. Ansonsten gehen die wieder zurück zum Online-Schach.
Ja, ich wollte dich nochmal auf eine E-Mail ansprechen, die ich von chess.com bekommen habe. Das war neulich so, dass ich eine Mail bekommen habe. Ja, ich habe 3 Punkte gut geschrieben bekommen, weil mein Gegner wurde überführt wegen Betrug. Der hatte also offenbar einen Schachcomputer benutzt und chess.com hat es irgendwie rausgefunden. Das hat mich sehr gewundert. Also da muss es so ein Phänomen geben von Online-Betrug, dass also Gegner selbst von normaler, mittlerer, unterer Spielstärke nebenher Computer verwenden, um ihre Online-Schachperformance sozusagen zu verbessern. Und seitdem habe ich immer Angst, wenn ich eine gute Partie spiele, dass chess.com irgendwie denkt, ich hätte betrogen. Dieses Phänomen dieses Online-Schachbetrugs, kennst du das? Hast du dich mit dem auch mal auseinandergesetzt?
Es kommt immer wieder mal vor, ne? Also der Prozentsatz, die Anzahl von Partien, in denen betrogen wird online, ist deutlich geringer, als gemeinhin angenommen wird, ne? Es kommt aber vor, ne? Also wenn ich jetzt schaue, meine Partien, die ich jetzt online spiele, ich veröffentliche ja jede Partie praktisch, die ich dann so online da blitze, ne? Also ich spiele gelegentlich auch mal, wenn ich kein Video aufnehme, mal so ein bisschen Bullet oder sowas, ne? Das mache ich schon, aber wenn ich jetzt eine Blitzpartie spiele, die sind eigentlich fast alle im Kanal. Es gibt kaum welche, die nicht da sind. Und dann kann man relativ gut sehen, wie viele Cheater habe ich denn gehabt, ne, in diesen Spielen. Und das ist vielleicht ein Prozentsatz, 2%, 3%, wenn es hochkommt. Aber der Eindruck ist immer, dass das sogar noch mehr ist. Also wenn ich von Leuten zuhöre, ne? Ich habe auch mal mit Verantwortlichen gesprochen von diesen Online-Plattformen. Die bekommen so viele Anzeigen wegen Cheating. Tatsächlich berechtigt von diesen Anzeigen ist nur ungefähr 1%.
Okay, und diese Algorithmen, die kriegen das also raus, wann man betrogen hat oder nicht? Weil ich meine, ich kann ja auch einfach so eine gute Partie spielen, ohne gecheatet zu haben. Also wie funktioniert das, das zu entdecken?
Das ist, also ich bin natürlich jetzt da kein Programmierer, ne, und weiß auch nicht, wie die einzelnen Plattformen das machen. Es gibt verschiedene Muster, die da sicherlich verwendet werden. Einmal natürlich die reine, ja, Stärke der Züge, ne? Also wenn man halt konstant, ne, praktisch auf Computerniveau spielt. Und wir reden jetzt konstant von, ne, wenn wir jetzt sagen, eine 50, 60 Züge Partie, ne? Wenn du da immer den besten Zug triffst, das ist eigentlich nicht möglich. Also nach menschlichem Ermessen, ne? Nicht nur für dich, sondern auch für Magnus nicht, ne? Wenn man dann, momentan läuft ja die Blitzweltmeisterschaft, ne? Das Niveau, was der im Blitzen hat, ist fantastisch hoch, aber es gibt trotzdem noch mal den Moment, wo er einfach einen einstellt, ja? Und fast, ehrlich gesagt, fast in jeder Partie gibt es so einen Moment, wo irgendwo eine Ungenauigkeit drin ist, weil mit 2, 3 Sekunden auf der Uhr sind wir alle nicht perfekt, aber der Computer schon. Ja, also der schafft auch mit 3 Sekunden noch nah an der Perfektion zu spielen. Und das können diese Algorithmen halt durchprüfen. Es gibt ja auch noch andere Indikatoren. Ein typischer Indikator ist die immer gleich bleibende Bedenkzeit, die verbraucht wird. Ne? Also
Ah,
das ist
okay.
ein Cheating-Indikator, der sehr bekannt ist. Ne? Wenn man dann merkt, der braucht immer 4 Sekunden pro Zug, dann ist das wahrscheinlich Cheating, ja, weil wenn der 4 Sekunden braucht, um die Dame einfach nur zurückzuschlagen und 4 Sekunden für den genialen Opferzug, ne, dann stimmt da was nicht.
Ja,
Ja.
okay, dann hat er parallel irgendwo was in den Computer eingegeben und der hat ihm einfach den besten Zug gezeigt.
Genau, das ist ja
Ja.
mein Video auf dem Kanal mit den meisten Zuschauern ist ja das Cheating-Video, ne, wo ich gegen jemanden spiele, wo ich das merke nach 10 Zügen und dann immer mitzähle, ne? Also, weil man kann wirklich dann sagen, ne, 1, 2, 3 Zug. 1, 2, 3 Zug. Also ich konnte wirklich ansagen, wann der zieht, ne, weil das
Okay.
merkst du dann. Und die Partie ist insofern witzig, weil ich die dann auf Zeit gewonnen habe, weil der hat immer 3 Sekunden gebraucht, ja. Wenn du dann merkst, er braucht immer 3 Sekunden, dann kannst du immer durchrechnen.
Hast du die Partie dann in die Länge gezogen?
Ja, ihr habt auf Zeit gewonnen, ne, weil,
Ja.
also beziehungsweise er musste irgendwann dann, als er noch 20 Sekunden hatte, dann selber spielen. Und dann ist natürlich aus, ne, weil wenn die selber spielen müssen, dann gewinnst du halt, ne, weil die meisten Cheater, die sind natürlich dann auch, die sind dann auch meistens auch noch richtig schlecht. Also das das größte Problem beim Cheating ist eigentlich das, wenn Leute das machen, die tatsächlich auch als Nicht-Cheater gut sind, ne? Also wenn die Großmeister anfangen zu betrügen, dann wird es sehr schwierig. Weil die können dann solche Partiephasen selber zu Ende spielen natürlich. Und die sind in der Lage, dann nur dann die Maschine zu benutzen, wenn sie die auch in Anführungszeichen wirklich brauchen. Ne? Ja, also oft reichen nur wenige Schlüsselmomente, um da einen entscheidenden Vorteil zu erzielen. Die so ganz, sag mal, blöd betrügen, die machen das so wie eben beschrieben, ja? Also die kopieren einfach eins zu eins die Computerzüge und brauchen dann auch immer die gleiche Zeit dafür, ne?
Okay. Ja. Wir wollen jetzt natürlich niemandem Tipps fürs Cheaten geben, also ich muss schon an der Stelle nochmal sagen, ich finde es wirklich nicht gut, wenn das jemand macht und bringt ja auch fürs eigene Schach nichts, ne? Da hat man eine Wertungszahl, die dann höher ist als die, die man eigentlich verdient und weiß das ja eigentlich auch. Also an sich ist es ja Blödsinn. Aber offenbar ist es doch weit verbreitet. Aber nochmal ein anderes Thema oder ein Thema, das dazu passt. Es gab ja auch nicht nur Online-Cheating, sondern auch Offline-Cheating. Da gibt es ja diesen Fall des tschechischen Großmeisters Igor Srausis, der da auf der Toilette beim Cheaten erwischt wurde und jetzt seinen Großmeistertitel verloren hat. Was sagst du dazu? Muss man da Angst haben um den Ruf von Schach als integrer Sport oder war das wirklich nur ein Einzelfall?
Tja, warum soll Schach besser sein als die Leichtathletik oder Radfahren? Ja? Eigentlich kann man sich davon, glaube ich, verabschieden. Ne? Wenn die Leute irgendwie eine Idee haben, wie sie bescheißen können auf gut Deutsch, dann wird die auch umgesetzt. Ja, also das ist einfach so. Man muss einfach als Schachverband, als FIDE oder als Deutscher Schachbund, man muss da entsprechende Regularien haben. Ne? Und dann muss man dementsprechend dann da vorgehen. Bei Rausis ist es ja noch ein Fall, wo eigentlich jedem klar war, der sich damit mal beschäftigt hatte im Vorfeld, dass der betrügt. Ja, also
warum?
Ja, gut, okay, der ist 58 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Und hat in den letzten 5 oder 6 Jahren seine Elo-Zahl um fast 200 Punkte gesteigert. Das geht nicht. Punkt. Ne, das funktioniert einfach nicht. Du schaffst es nicht, wenn du praktisch dein ganzes Leben lang Schach spielst, ja, von Kindesbeinen an und du bist dann irgendwann mit Anfang 50 und du bist nie über 2500 rausgekommen oder vielleicht hat er mal 2520 gehabt oder 30, ne, ist auch nicht so relevant, aber du schaffst dann nicht mehr einen Sprung um 160 Punkte. Und du schaffst das auch nicht so, wenn man die Ergebnisse sich angeguckt hat, ne, der hat ja nie eine Partie verloren, praktisch. Mhm. Also ja, das funktioniert einfach so nicht, ne? Ist nicht darstellbar. Also du kannst, ich sag immer, jeder hat 50 bis 100 Punkte drin, ja. Aber als Vollprofi, ne, ist das sehr, sehr schwierig. Weil was willst du noch machen? Die Leute machen schon den ganzen Tag Schach.
Ja, gibt ja auch andere, die auch sich verbessern.
Ja, ja, also ne, irgendwann bist du an einem Limit und der hat halt wirklich mit weit über 50 diese Sprünge dann gemacht. Ich hatte mir auch irgendwann, als ich das gesehen habe, mal die Partien angeguckt, ja, und wenn man dann, also das ist schon, nee, glaube ich einfach nicht. Ich hatte gegen den auch früher mal, also vor über 10 Jahren im ICC geblitzt, ne, zum Beispiel, und also mit Verlaub, ein ganz normaler 2,450, 2,5 Spieler, der macht nicht einfach 200 Punkte. Das gibt's nicht. Gibt's einfach nicht.
Okay, ja, also gut, dass er da überführt worden ist.
Ja gut, da war ja auch so der Fall, dass da die Turnierorganisatoren auch im Vorfeld schon sensibilisiert wurden, ne? Achtet auf den, das ist komisch, was da passiert, ne? Und dann haben sie das auch irgendwie dann hingekriegt, ne? Den dann wirklich auf frischer Tat zu ertappen. Problematisch ist einfach auch, dass im Moment sind die Regularien ja so, jemand muss praktisch mit der, ich benutze jetzt mal einen Anglizismus, ne, aber der ist da sehr passend, ne? Man muss, der muss, die Smoking Gun muss da sein, ne? Also die Waffe, die noch raucht, ne? Das heißt, du musst ein Bild haben, du musst den erwischen, wie der auf dem Klo mit seinem Handy da rumwurstelt, oder du musst halt das Handy in der Tasche finden, was Morse-Signale aussendet, oder Ne, es gab ja auch mal den Fall, wo einer dann irgendwas im Schuh hatte, ja. Du musst irgendwie halt so einen Beweis haben, ja. Und das ist natürlich teilweise sehr schwierig, weil du musst dann Leute durchsuchen, du musst dann überlegen, willst du da Metalldetektoren installieren? Das ist ja bei Profiturnieren sowieso schon so, ne? Also wenn du jetzt heute so ein Top-Turnier hast, die laufen ja alle durch Detektoren, ne? Dass da also nichts passieren kann. Das ist aber alles sehr schwierig. Ich glaube, dass man mittellangfristig dahin kommen muss, dass ein Cheating oder dass ein Cheating-Fall auch gemacht werden kann, einfach über die Züge. Also einfach über die Qualität der Züge, die so nicht machbar ist. Ja, also um es mal eine Analogie zu machen, ne? Du musst wahrscheinlich dahin kommen, dass du sagst, Cheating liegt vor, wenn einer einfach in Anführungszeichen zu gut spielt. Das ist dasselbe wie, wenn ich jetzt sage, ich habe einen 100-Meter-Lauf bei den Männern, der Weltrekord ist 9,58. Ja, wenn einer jetzt 9,1 läuft, ne, dann hat der betrogen.
Aber wenn er 9,57 läuft, kann es ja richtig sein.
Der Unterschied ist halt der, wenn du jetzt beim Schach guckst, der Betrüger, der spielt aber auf einem Computerniveau von 3000 oder 3300. Das ist halt viel, viel weiter weg als 9,57 und 9,58. Ich weiß, dass das super schwierig ist, ein super schwieriges Thema, aber ich persönlich glaube, dass wir mittellangfristig daran nicht vorbeikommen. Hört sich jetzt sehr komisch an, aber irgendwann kommt das Cyborg-Thema, dass Leute sich was einpflanzen lassen. Hört sich blöd an, wenn man sich das anhört in 10 Jahren, dann wird man sagen, ja, oh, da hat schon einer vor 10 Jahren gesagt, dass das mein Thema wird. Das wird mein Thema werden beim Schach, hundertprozentig.
Okay, ja.
Und dann kannst du nur über die Qualität der Züge gehen. Wir hatten einen Cheating-Fall, den muss ich jetzt anonymisieren, ne? Aber mach das jetzt mal. Wir hatten einen Cheating-Fall, wo mir nach Ansicht der Partien sofort klar war, dass betrogen wird, ja. Also ich kenne keine Rahmenumstände, nur die Partien, ja. Die Partien gesehen, okay, der betrügt. Dann gab es ein nächstes Turnier, also ich habe das anhand von Partien aus einem Turnier gesehen. Dann spielte der einige Monate später noch ein Turnier. Dort, so guckst du die Partien an, eindeutig betrogen, aber die haben nichts gefunden. Es gab also keine Smoking Gun. Was wurde gemacht? Also die Leute, die die Partien verloren haben, haben die Partien an die FIDE geschickt und haben trotzdem einen Protest eingelegt. Das kann man heute. Es gibt also einen offiziellen Protestweg für sowas. Ne? Es gibt richtig ein Formular, das kann man ausfüllen. Ne? Ich sage, der hat betrogen, hier sind die Partien, hier so und so ist der Fall. Und die FIDE hat sich zurückgemeldet nach einigen Wochen und hat gesagt, ja, wir stimmen zu, diese Partien sehen sehr, sehr, sehr verdächtig aus. Aber wir können keine Sperre aussprechen, weil eben kein unmittelbarer Beweis vorliegt. So ist es halt im Moment. Ne? Also du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass dort betrogen wurde, aber es kann keine Sperre ausgesprochen werden, weil halt eben...
Weil der Beweis fehlt.
Genau. Es gibt halt... Ich meine, man muss natürlich sehr, sehr aufpassen bei dem Thema, ne? Weil es ist sehr leicht die Gefahr, dass jeder, der dann mal eine gute Partie spielt, wird dann immer verdächtigt. Ne? Das ist natürlich auch ein schlimmes Problem. Ja. Nur eine gute Partie spielen.
Dann heißt es sofort, der hat betrogen.
Ja. Naja, also es ist sehr, sehr, sehr problematisch. Also man muss da sehr vorsichtig sein auch. Aber wenn du, also manche Indikatoren, manche Fälle sind halt sehr, sehr eindeutig. Ne? Mhm. Und in dem Fall habe ich sofort gesagt, okay, das geht nicht, was der da macht. Ne? Und ich war dann froh, dass die FIDE dann zum selben Schluss gekommen ist. Ne? Mhm. Die haben natürlich noch ganz andere Mittel. Ne? Ich habe dann nur so, sagen wir mal, triviale Mittel. Ne? Also ja, es gibt schon ein paar technische Sachen, die man durchprobieren kann. Ne? Also manche Sachen merkst du schon dann, wenn du damit ein bisschen Erfahrung hast. Aber also die FIDE, da gibt's Experten, so Mathematiker, ne, die haben dann schon noch andere Mittel und die haben dasselbe Ergebnis dann erzielt, ne, dass dann da wohl was faul war. Aber du kannst ihn halt nicht sperren.
Ja, okay, schwieriges Thema. Ich möchte es aber gar nicht zu viel strapazieren, weil es eigentlich ja ein nicht so schönes Thema ist. Ich möchte mal nochmal, wenn du gestattest, auf eine andere Tätigkeit von dir zu sprechen kommen. Ja. Und zwar hast du beim Kandidatenturnier 2018 eine besondere Rolle gehabt. Das hast du nämlich live kommentiert.
Ja, genau.
Welcher Kanal war das denn? Warst du da der einzige Moderator? Gab es einen Co-Moderator? Wie kam das zustande und was war das für eine Erfahrung, die Züge der richtigen Spitzenspieler zu kommentieren?
Ja, das war super. Das war eine der spannendsten Sachen, die ich bisher gemacht habe. Also ich war ja wirklich in Berlin vor Ort. Ich habe also den Live-Kommentar mit dem Live-Publikum gemacht, zusammen mit Großmeister Ilja Zaragatzki, den vielleicht einige auch kennen. Der hat einige Jahre für Chess24 gearbeitet, als ja, also in verschiedenen Funktionen, aber auch als Kommentator, als Geschwätzblitz. Spieler und so weiter, ne? Und Ilja kannte ich schon, seit er ein kleines Kind war praktisch, ne? Und irgendwann rief er mich an oder schickte mir eine Nachricht, ja, hör mal, ich bin beim Kandidatenturnier verantwortlich für den Kommentar, ne? Und ich suche Co-Kommentatoren. Würdest du das gerne machen, ne? Ja, so schnell habe ich noch nie irgendwo zugesagt, glaube ich, ne? Weil das kann man sich nicht entgehen lassen. Ja, also war ich dann halt in Berlin und habe dann, ich weiß gar nicht, fünf Runden oder so mit Ilja zusammen kommentiert. Das wurde auch übertragen, also wir haben gleichzeitig dann auch eine Live-Übertragung gemacht. Aber spannend war es halt vor Ort zu sein, ne? Und das dann da direkt zu erleben.
Ja, die Atmosphäre muss ja auch super gewesen sein bei.
Ja, das war sehr interessant, ne? Die haben das ja praktisch in so einem, wie soll man das sagen, in so einem verlassenen Industriekomplex gemacht, ne? Also das war ja kein klassisches Schachambiente, ne? War auch etwas umstritten. Ich denke, es gab auch zu Recht Kritik ein bisschen an der Örtlichkeit, weil es halt, also man muss sich das vorstellen, wie in so einer alten Fabrikhalle zu spielen, ne? Also so ein bisschen merkwürdig, und es hatte so eine etwas düstere Atmosphäre, war aber halt was vollkommen anderes und insofern auch interessant. Und man hatte halt mal so die, man hat die Spitzenspieler mal so live gesehen, ne, sozusagen. Ich habe aber nie jetzt, das war nicht die Teil der Aufgabe, ein Interview mit jemandem gemacht oder so, ne? Das haben wir nicht gemacht. Wir haben also nur praktisch die Züge während der Partien kommentiert, ne?
Waren da auch viele Zuschauer vor Ort direkt?
Ja, das war wirklich immer voll, muss ich sagen. Also wir hatten, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, wie viele Plätze da waren, ne? Aber es war voll, wirklich die ganze Zeit. Also selbst an Wochentagen, das war ja irgendwie März, ne, glaube ich, März 2018, es war wirklich voll.
Also toll, dass so ein Event in Deutschland stattgefunden hat, so ein tolles Schachevent.
Ja, also ich fand es auch, wie gesagt, was ich bei dieser düstere Atmosphäre nicht so gut fand, war, das war wirklich ungeeignet für Kinder, muss ich sagen. Ne? Ich habe so gedacht, wenn du jetzt wirklich so deinem, weiß ich nicht, Sohn, Tochter mal zeigen willst, ne, wie sieht so ein Schachturnier aus, und dann schleppst du die da hin, ne? Und dann denkst du dir, Moment mal, wo geht denn das Licht an? Ne? Weil es war wirklich, du bist da durchs Dunkle gelaufen, ne? Es war wirklich dunkel, ne? Wie gesagt, interessant, aber vielleicht da nicht unbedingt super optimal jetzt für jüngere Zuschauer. Aber schön, dass Deutschland mal so ein Event gemacht hat. Ne? Wir hatten ja auch schon mal die WM, ne, 2008. Ne? Und ich habe irgendwie mal auch gerüchteweise gehört, man wäre da auch interessiert nochmal an einer weiteren Weltmeisterschaft. Aber gut, das ist immer ein schwieriges Unterfangen. Ne? Vor allen Dingen muss man da immer die Gelder irgendwie auftreiben, ne? Für sowas. Ne?
Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass ein deutscher Teilnehmer mal wieder an einem Kandidatenturnier um die Herausforderungen für die Weltmeisterschaft mitspielt? Wir haben ja mit Martin Kaimer, nee, das ist der Golfer, wir haben mit Vincent Kaimer ein
Ja.
Schachtalent, der jüngste Großmeister Deutschlands jetzt, mit knapp, ja, 2500 Elo hat er, glaube ich, oder etwas mehr, aber natürlich immer noch weg von den 2800 plus, die Carlsen hat. Was traust du ihm zu? Kann er da mal mitmachen?
Ich bin nicht tief genug drin in dem Thema sozusagen. Also du kannst eigentlich nur in die absolute Spitze kommen. Wenn man bereits jetzt, also er ist jetzt, glaube ich, der ist Jahrgang 2004, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also müsste er 15 sein, wird dann 16. Also wenn du wirklich jetzt in die absolute Spitze willst, dann muss der jetzt aus der Schule raus und darf nur noch Schach machen. Alles andere geht nicht. Also wenn du ganz, ganz nach vorne willst, weil sonst ist der Rückstand gegenüber den anderen einfach viel zu groß. Also so jemand wie heute, wie Firouzja zum Beispiel, der ist logischerweise nicht mehr in der Schule, ja, weil er einfach nur noch Schach macht und entsprechend auch die Fortschritte macht, ne? Also Vincent ist schon extrem gut, aber natürlich weit weg, tatsächlich weit weg von den anderen Talenten, die in ähnlichen Altersbereichen sind. Also der ist über 100 Punkte hinter jemandem wie den Indern, wie Nihal Sarin oder Pragananda oder Und Firouzja ist nochmal eine andere Nummer. Der ist jetzt schon eigentlich effektiv ein Top-10-Spieler. Der hat nur die Elo noch nicht. Also der hat 2,27, aber der fährt mit denen ja schon Schlitten, die da so eine Zahl haben, ne? Also wenn man sich die Blitz- und Rapid-WM anguckt, das ist schon extrem beeindruckend, ne? Und davon ist Vincent tatsächlich noch ein Stück weg, obwohl er natürlich extrem gut ist. Also ich habe ja bei der deutschen Einzelmeisterschaft mit ihm zwei Runden kommentiert, ne? Zusammen und du merkst, wie unglaublich schnell der die Sachen sieht, ne? Also das ist schon super gut, also auch viel stärker als ja, so ein, ich sag mal, so ein Feld-, Wald- und Wiesen-GM, ne? Also da ist der schon eigentlich drüber, ne? Vom Potenzial her, ganz klar. Aber zwischen super, super stark und sagen wir mal Top 50, Top 30 und Kandidaten und WM ist auch nochmal ein Unterschied. Das sind auch so viele Stufen, ne, die der da machen muss. Was aber wirklich nicht funktioniert, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn der wirklich jetzt noch, der macht noch sein Abitur und sonst irgendwas. Das ist eine Zeit, die man eigentlich da in Anführungszeichen für das Ziel nicht verschwenden darf. Womit ich jetzt niemandem nahelegen will, man soll jetzt sofort die Schule schmeißen und nur Schach spielen. Ja, ich sag nur, wenn man dahin will, wenn das die Ambition ist, ne, dann muss man da wahrscheinlich dann auch diese Schritte machen. Haben andere auch gemacht. Magnus hat seine Schule nicht zu Ende gemacht und das hat sich irgendwie gelohnt, ne? Aber
Ja, also ich drücke Vincent natürlich die Daumen, weil das ist ja als neutraler Schachfan aus Deutschland, das ist natürlich toll, wenn man Turniere sieht und ein Deutscher da oben mitmacht. Man hat es beim Tennis gesehen, zum Beispiel bei Boris Becker, ohne dass ich Vincent jetzt diese Rolle zumuten möchte, aber wie jemand sowas entfachen kann, so ein Feuer beim Publikum. Und ich glaube, dem deutschen Schach würde es schon gut tun, wenn man da so jemanden hätte in der Weltspitze. Aber klar, das ist natürlich alles noch unabsehbar bei ihm.
also ich glaube ganz sicher von den Möglichkeiten her, dass der also so erweiterte Weltklasse kann der bestimmt schaffen. Vielleicht auch mehr, aber das ist halt wirklich eine Frage der Prioritäten, ne? Ich glaube einfach, was man sehen muss, es ist schwierig in Deutschland einen absoluten Weltklasse-Spieler zu, in Anführungszeichen, zu produzieren, ne? Weil die Möglichkeiten in so einem Land wie Deutschland sind sehr groß und Leute, die beim Schach so gut sind oder das Potenzial haben, so gut zu sein, die haben halt auch andere Möglichkeiten. Ne? Die können auch jederzeit irgendwo in der Wirtschaft oder irgendetwas anderes machen, in der Forschung. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du jetzt aus einem Land wie, ich sag mal, wie dem Iran kommst, im Falle von Firouzja, ne, sicherlich gibt es da auch andere Möglichkeiten, als Schach zu machen. Aber wenn du dann denkst, okay, ich werde wahrscheinlich hier ein Weltklassespieler im Schach oder ich werde irgendwie, keine Ahnung, Mathematiker oder so. Das ist, also da sind noch andere, da ist, glaube ich, die, da ist einfach mehr, es ist einfach eine verführerische Idee sozusagen, ne, das da zu versuchen. Und hier gibt es halt noch andere Möglichkeiten. Du kannst natürlich sagen, was ist mit Norwegen, ne? Ja, da hat es ja auch funktioniert. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, wenn man sich die Story anguckt von Magnus Carlsen, das ist auch nicht leicht reproduzierbar. Ne? Also die, ne, Vater und Mutter, die sich dann dahinter hängen, der Vater kann irgendwie ja sich ein Jahr aus der Firma ausklinken. Ne? Die haben offensichtlich auch keine finanziellen Probleme. Also irgendwie, da muss alles zusammenkommen, ne? Dass das auch wirklich so funktioniert in so einem Industrieland. Ich glaube, in anderen Ländern ist nicht umsonst so, dass so Indien und China und so, wo, dass da so viel passiert, ne? Das ist nicht, ist kein Zufall.
Aber wenn wir schon bei Carlsen sind, was macht denn seine Überlegenheit aus? Also ich habe die Theorie, dass er einfach mehr Kampfgeist hat als die anderen, dass er in einer Partie, die nach Remis aussieht, immer noch versucht zu gewinnen, während andere sich schon auf Remis einigen. Ist es auch so ein bisschen deine Beobachtung oder ist er einfach spielerisch der Stärkste, was er ja selber auch manchmal von sich behauptet?
Ja, mit Sicherheit ist er der Stärkste. Also das ist auch nicht, ihm wird ja manchmal so ein bisschen so Arroganz oder so nachgesagt oder so, ja. Der Punkt ist halt, Arroganz hin oder her, wenn er sagt, er ist der Beste, dann hat er recht. Das ist einfach so, ja. Das kannst du mathematisch oder kannst du nachgucken, ne? Er ist halt der beste Spieler. Und in dem Moment hat er einfach nur recht, ja.
Aber warum ist er der Beste?
Ja, also du hast auf jeden Fall recht mit dem Kampfgeist, ne? Also du siehst sehr, sehr selten, dass er einfach mal so ein Remis spielt, ne? Er versucht auch, wenn er mehrere Möglichkeiten hat, ne, sehr oft den Weg zu gehen, der noch irgendwie Kampf verspricht, ne? Wo dann andere manchmal eher abbrechen und sagen, Nee, kann ich wahrscheinlich eh nichts machen. Remis, ja. Das macht er nicht. Ich glaube also grundsätzlich mal ist er in jedem Spielabschnitt, und das ist mittlerweile auch neu, in der Öffnung nämlich mittlerweile auch, ist er absolut entweder der Beste oder vielleicht zumindestens der Zweit-Drittbeste, ne? Der ist nirgendwo Durchschnitt, überall extrem gut. Was glaube ich eine einzigartige Fähigkeit ist, und das kann sonst keiner so gut, ist in den Positionen, wo nicht so viel los ist. Also nicht jetzt, ich meine jetzt nicht was Langweiliges oder so, aber so Positionen, die so leicht zum Remis tendieren, wo nicht viel los ist, der kann dann unter fünf, sagen wir mal, der hat fünf verschiedene Züge. Und alle fünf Züge sind eigentlich gleich, also von der Bewertung her gleich, dann findet der den oder spielt den, der dem Gegner die besten Möglichkeiten gibt, noch einen Fehler zu machen. Das kann der, das ist unvergleichlich gut. Also, und das kann keiner sonst so gut. Die spielen dann einen dieser Züge, die anderen, ne? Und haben eben nicht dieses Trickpotenzial, ne? Oder irgendwo noch, dass da irgendwo noch eine kleine Feinheit ist, die, das findet der unglaublich gut. Das kann man auch, das ist eine einmalige Fähigkeit offensichtlich, was sonst keiner hinkriegt. Also dann irgendwie, wie du sagst, die Partie geht dann weiter, ne? Und er schafft noch Probleme zu stellen. Und das schaffen die anderen irgendwie nicht. Nicht in dem Ausmaß, ne? Also, das ist jetzt ja nicht böse gegenüber den anderen Spielern, ne? Die sind ja auch fantastisch gut, aber das findet man immer wieder, dass du denkst, hier ist eigentlich nichts los, ne? Und dann guckst du nach, der Computer zum Beispiel zeigt dann vier, fünf verschiedene Züge an, alle null. Und er wählt einen aus davon, aber da kann der Gegner noch einen Fehler machen. Bei den anderen ist das nicht so der Fall, ne, dass da noch Fehler gemacht werden können. Und das macht einfach unheimlich viel aus, wenn man das immer wieder kann, immer wieder doch noch ein Problem zu stellen, ne, ist unglaublich gut, muss man wirklich sagen.
Also faszinierend. Er wird ja auch nicht zu Unrecht als Mozart des Schachs bezeichnet. Oder findest du das ein bisschen übertrieben?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein, irgendwie, jeder braucht irgendwie so ein Label, ne? Ich weiß nicht, warum es unbedingt Mozart sein muss, ja.
Er könnte auch Chess Explained heißen oder wie auch immer.
Hey, warum muss es Mozart sein gerade, ja? Hätte ja auch, ne, keine Ahnung. Also er hat sicherlich ein extrem hohes Talent, ne, fürs Spiel, ja. Mozart würde ich immer so assoziieren mit, ne, jemandem, der ein sehr hohes Talent hat, ne? Weil er die Mozart auch als Kind schon, ne, irgendwie und so weiter.
Genie sogar
Ja,
vielleicht.
ich glaube, das ist sicherlich der Fall, dass er ein sehr hohes Talent hat, aber was man auch immer wieder sieht, ja, ich glaube, wenn man guckt, wer hat hart gearbeitet an seinem Spiel, ne, da ist Magnus ganz weit vorne bei den Top-Leuten. Das wirkt, glaube ich, oft nicht so, weil er dann manchmal so dieses, ja, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, er hat ein Sonny-Boy-Image, aber so, ne, dieses, ja, da geht er mal Fußball spielen und so, und dann, ne, der hat auch schon Streams gemacht, wo der dann ein paar Bier trinkt und so weiter. Alles okay, aber der hat so viel Stunden in Schach investiert, das kann sich keiner vorstellen. Und das merkt man immer dann, wenn es um Wissensfragen geht, wenn es darum geht, es gab ja diese Geschichte mit dem, als das Schnellturnier, Blitzturnier Tata Steel India war, da hat ja der indische Schachjournalist Sagar Shah, hat ja da verschiedenen Topspielern neun Positionen, acht oder neun Positionen gezeigt aus Partien von Vishy Anand. Und die sollten dann sagen, ne, also aus welcher Partie ist diese Stellung und welcher Zug wurde gespielt? Und von diesen, ich glaube, acht oder neun Stellungen kannte Magnus bis auf eine Stellung alle. Der konnte genau sagen, der spielt gegen den, also, ne, wer der Gegner war, welches Jahr, teilweise welche Runde im Turnier das war. Und die Züge wusste er natürlich auch alle, ne? Und das hat sonst keiner so hingekriegt. Weil, also da war noch ein anderer Spieler, der Vidit, der also ja auch Inder ist, ne? Ich vermute, der hat irgendwann mal seinen Held Vishy, ne, super genau studiert. Der kannte, glaube ich, dieselben acht Stellungen. Das ist natürlich, und wenn dann will ich niemandem jetzt zu nahe treten, aber dann kommt Nakamura, der kannte nicht die Hälfte. Oder Giri kannte auch vielleicht fünf oder sechs, ne? Aber nicht alle. Und Magnus einfach nur, ja, das ist der, das ist dies und so, ne? Der hat so viel daran gearbeitet, der kennt diese Sachen einfach, ne? Und die anderen, ja, eben nicht so. Nicht so. Halt gut, aber nicht so.
Ja, es ist doch noch ein Abstand dann zwischen ihm und dem anderen. Und wahrscheinlich würde er auch heute den Titel bei der Blitzschach-WM für sich entscheiden, meinst du? Oder gibt es
Ja.
einen anderen Favoriten? Nakamura zum Beispiel ist ja auch in der Verlosung immer wieder beim Blitzen.
Ja, ich
Gestern
weiß.
hat er ja schon die Schnellschach-WM gewonnen. Meinst du, setzt sich die Krone auf, dreifacher Weltmeister, klassisch Schnellschach und Blitz zu werden?
Er hat das ja schon mal einmal geschafft, ne? Das war auch eine besondere Leistung, ne? Das ist also gar nicht, ich gucke gerade mal eben, wer ist denn überhaupt sonst noch vorne, ne? Der Zwischenstand. Ja, gut, er hat im Moment natürlich noch viele Verfolger, hat aber gegen einige von den Verfolgern schon gespielt. Ja, schwer zu sagen. Also da sind sicherlich noch andere, die Möglichkeiten haben, aber er hat sicherlich die besten Chancen, ne? Also Nakamura ist ein Punkt hinter, ne? Aber die haben schon gespielt, ja. Gut, schauen wir mal. Also ich würde gerne so ein paar Matches noch sehen, ne? Also Carlsen hat noch nicht gegen Nepomniachtchi gespielt, noch nicht gegen Dubov und so. Das sind alles noch interessante Paarungen. Und dann, ich hätte gerne noch die Partie Ferusia gegen Carlsen, weil das, ja, also der ist, also für mich ist halt, nachdem Firouzja jetzt offensichtlich auch die Föderation wechselt, ne, also der scheint den Iran ja wohl zu verlassen, dadurch steigen die Chancen nochmal enorm, dass der ja um den Weltmeistertitel relativ schnell kämpfen kann, ne, weil ich denke, im Iran ist das noch ein Hemmschuh, ne? Wenn er jetzt nach Frankreich geht, ist es noch eine andere Sache.
Ja, das ist ein Thema, das ich mit FM Johannes Fischer schon besprochen habe. Deswegen an der Stelle brauchen wir da nicht so drauf eingehen. Ich will dir auch gar nicht viel von deiner Zeit stehlen. Es ist jetzt nämlich 12 Uhr und der zweite Tag der Blitzschach-WM geht zu Ende. Du hast aber noch ein Thema im Vorfeld genannt, auf das ich dich gerne ansprechen kann. Und ich wollte dich nicht, ohne diese Frage gestellt zu haben, in die Blitzschach-WM zu lassen. Und zwar ist es das Thema Schachreisen. Das heißt, du hast mal gesagt, dass du gerne Reisen zu Schachturnieren mit Urlaub verbindest. Was ist denn, wir haben gerade Weihnachts-Silvesterzeit, was ist denn so dein nächstes Schachurlaubsziel und oder was war in der Vergangenheit dein liebstes Urlaubsziel? Und vielleicht können wir mit dem Gedanken an Urlaub und was Schönes dann sozusagen auch das Interview abschließen, bevor ich dich in den
Ja.
Blitzschachmodus entlasse.
Ja, es gibt mittlerweile ja viele Turniere, die an attraktiven Orten stattfinden, wo man dann das Schach halt mit ein bisschen eine Touristik verbinden kann, ne? Also was ich sehr empfehlen kann, ist auf Mallorca zu spielen. Da gibt es einige Turniere, die da stattfinden. Ich habe zum Beispiel 2014 dort das Juc Major Open gespielt. Das ist immer im Mai. Das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit. Da ist das schon schön warmes Wetter, ohne dass es jetzt unglaublich heiß ist, sondern nicht überlaufen, ne?
Ist es auch für Freizeitspiele oder untere Vereinsspiele was, oder
Ja,
muss man da
klar.
eine Einladung haben?
Nee, das ist ein offenes Turnier, ne? Also da kann man, wenn man einfach Mallorca und Schach mal googelt, ne, kommt man da hin, ne? Da gibt es also so eine Turnierserie sozusagen. Die macht ein Organisator, da gibt es verschiedene Open-Turniere. Und was ich da sehr angenehm finde, zum Beispiel, die spielen die Partien abends, also irgendwann so 19 Uhr oder so, sodass man den ganzen Tag praktisch noch hat für was anderes, ne? Da kann man jetzt schwimmen gehen oder Mallorca erkunden oder was auch immer man machen möchte. Und abends hat man noch die Partie. Das ist also sehr nett. Wo ich auch immer wieder gerne dran zurückdenke, sind meine Turniere in Polen. Ich habe da also zwei Turniere gespielt, einmal in Krakau und einmal in Wroclaw, das frühere Breslau. Sehr schöne Städte. Das ist natürlich mehr ein Kulturthema als jetzt ein Sommerurlaubsthema, ne? Aber wirklich sehr schön. Die Turniere sind auch sehr interessant da, ne? Sind also gut organisiert und auch ja auch als offene Turniere, ne? Also jeder kann da mitspielen. Und ist eine gute Sache, ne? Wie im Allgemeinen die Turniere, die so in Osteuropa sind, Polen, Tschechische Republik, sind interessante Ziele, weil die auch, wenn man jetzt überlegt, ne, man will vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben, ne, da ist das eine sehr angenehme Möglichkeit, weil man kann sich dort günstig unterbringen, ne, man kann dort günstig sich verpflegen, ne, und hat gleichzeitig noch interessante Turniere und interessante andere Ziele, ne, die man dann da besuchen kann. Ich habe jetzt kein Turnier im Auge, wo ich spiele in den nächsten Monaten. Ich fahre aber im Januar, Mitte Januar, fast 2 Wochen nach Wald an See fürs Tata Steel Turnier und habe ich verschiedene Jobs. Ich werde da wohl ein, zwei Vorträge halten, also irgendwie so ein bisschen so ein Training machen, irgendwas zeigen. Das werden wir mal sehen. Das bin ich noch gerade dabei zu besprechen, was ich da genau machen soll. Und die Zeit, wo ich dann nichts vortrage, gucke ich mir ein bisschen das Turnier an und schreibe am nächsten Projekt. Also das wird so eine kombinierte Reise, ja, mit verschiedenen Sachen sein. Wo es auch noch sehr schön ist, uns im Sommer, ist in Österreich. Also da gibt es auch viele Turniere, die ich empfehlen kann. Sehr schönes Wetter normalerweise da, ne, wenn man da im Juli, August unterwegs ist. Und dort sind die Turniere auch so organisiert, dass die Partien auch abends sind oder am späten Nachmittag, sodass man da auch tagsüber durchaus noch was machen kann. Also auch wenn man mit Familie unterwegs ist, ne, da kann man dann tagsüber, ne, ein bisschen was familienmäßig machen und abends hat man dann seine Partie. Also da gibt es viele, viele gute Sachen, die man machen kann.
Super, also das Schachjahr 2020 hält für dich und auch für alle Zuhörer ausreichend bereit, dass wir uns darauf freuen können. Ja, klasse. Also ich habe jetzt leider nicht alle Fragen von meiner Liste durchgekriegt. Wir hätten noch das Thema Schachtraining. Du bist ja auch erfahrener Schachtrainer, aber das kriegen wir jetzt aus Zeitgründen wahrscheinlich einfach nicht mehr hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Bereitschaft und für deine Zeit und Ausdauer, hier mir zur Verfügung zu stehen. Das war für mich sehr, sehr lehrreich und ein tolles Interview. Und ja, ich hoffe, dir hat's auch gefallen. Und gibt's noch was, was du loswerden möchtest?
Ja, ich glaube, um irgendwie ein gutes neues Jahr zu wünschen, das kann man machen, ne? Ich glaube, der weiß nicht genau, wann wir jetzt hier live sind mit dem Interview, aber ne, also ich wünsche allen ein gutes 2020, erfolgreich beim Schach, gesund. Ja, also macht's gut. Und ja, danke auch, dass du mich als Gast haben wolltest und eingeladen hast. Vielleicht komme ich ja noch ein zweites Mal, ja. Beim anderen Podcast war ich ja auch schon zweimal, ne, bei Ben Johnson.
Ja, da würde ich mich sehr freuen.
Ja, okay.
Okay, alles klar. Dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal und auch euch ein frohes neues Jahr 2020. Tschüss.
Ciao.